Not lindern, das ist heute unser Thema. Und die erste Frage lautet, macht das überhaupt Sinn? Ich habe ja so ein paar Aktionen erwähnt zum Eingang, also diese Spendenaktion Türkei. Stellen wir uns mal vor, da bebt die Erde und es sterben Tausende von Leuten. Da werden Tausende von Kindern zu Waisen. Und wir legen so ein paar Euro zusammen, vielleicht ein paar Tausend, schicken rüber, da werden ein paar Decken gekauft, ein paar Kekse. Und was bringt das? Ne? Machen wir deswegen die Mama von Ahmed wieder lebendig? Ne? Hat vielleicht eine Decke, aber das wird ihm ja nicht helfen über diesen traumatischen Verlust hinweg. Oder jetzt diese Schuhkartons, die wir packen für die Kinder in der Ukraine. Alle Experten sind sich einig, der Krieg wird lange dauern. Und ich habe mal gelesen, dass jeden Tag 200 ukrainische Soldaten sterben. Jeden Tag werden 200 Väter getötet. Und das geht nach Expertenmeinung monatelang so weiter. Und dann packen wir eine Zahnbürste und eine Schokolade in ein Paket, einen Schuhkarton und schicken das jemandem und sagen, frohe Weihnachten. Macht das überhaupt Sinn, Not zu lindern? Ist das überhaupt möglich? Das ist eine Frage, die sich jeder stellt, der das ernsthaft betreibt, ob das überhaupt Sinn macht oder ob die Not so groß ist, dass alles, was ich da tue, sofort wieder erstickt wird. Und dazu erzählt Jesus ein Gleichnis, um eben deutlich zu machen, wie wichtig das ist, auch wenn es erstmal gar keinen sichtbaren Erfolg und gar keine sichtbare Veränderung nach sich zieht. Sein Gleichnis, was er darüber erzählt, ist ziemlich lang. Darum erzähle ich das und lese nur die Kernstelle vor, die wir uns dann in der Predigt auch näher anschauen. Es ist ein Gleichnis vom Gericht, vom jüngsten Tage, wo Jesus die Welt richten wird. Und er erzählt das Gleichnis folgendermaßen. Er sagt, am Ende der Zeiten, da werden die Völker vor dem Menschensohn erscheinen. Der Menschensohn ist er selber. Und er wird diese Menschen dann teilen in zwei Gruppen. Die eine Gruppe nennt er die Schafe. Das sind die, die getan haben, was Gott wollten und die in das Reich Gottes eingehen werden. Und die andere Gruppe nennt er die Böcke. Das sind die, die nicht getan haben, was Gott wollte und in die Verdammnis gehen. Und dann spricht er zu jeweils diesen Gruppen. Und zu den Schafen, also diejenigen, die in das Reich Gottes eingehen, sagt er Folgendes. Das lesen wir in Matthäus 25, Vers 34. Da heißt es, dann wird der König, also Christus, dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich fremd gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihn antworten, Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und dann geht das Gleichnis weiter und Jesus spricht zu denen, die das nicht gemacht haben und dieses Gespräch läuft quasi spiegelbildlich. Also er sagt, ihr kommt nicht in das Reich des Vaters, weil ihr mich nicht besucht habt, weil ihr mir nichts zu trinken gegeben habt. Die sind genauso verdutzt und fragen, ja, wann haben wir das denn nicht gemacht? Und er antwortet eben, was ihr einem meiner Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Das Gericht, das ist das Thema dieses Textes. Und das ist ja ein sehr schwieriges Thema. Auch ich bin ja nicht bekannt dafür, dass ich ein Gerichtsprediger wäre. Ich wedel ja sehr selten mit dem Zeigefinger und drohe seltenst mit Gottes Gericht. Aber es ist ein Fakt, dass das in der Bibel immer wieder auftaucht, ein ganz prominentes Thema ist. Und wir sollten das auch nicht einfach so ignorieren und wegwischen. Denn durch diese Gerichtsworte möchte uns Gott etwas sagen. Es geht nicht darum, einen bösen und fiesen Gott uns vorzustellen oder auch irgendwie, dass Gott uns drohen möchte oder so, sondern was Gott uns dadurch sagen möchte ist, es gibt gewisse geistliche Gesetze, die wirken, und zwar ganz egal, ob du daran glaubst oder nicht. Ich möchte mal ein Beispiel sagen, und zwar heißt es in den 10 Geboten, Gott, dein Herr, ist ein eiferner Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an der Generation derer, die mich hassen. Wenn man das so auf den ersten Beim ersten Mal hört, denkt man, boah, was für ein fürchterliches Gottesbild. Wenn ich mir das vorstelle, also mein Urgroßvater ging vor 150 Jahren vielleicht mal besoffen aus einer Kneipe und hat über Gott gelästert. So, und das hat sich Gott in sein Buch geschrieben und gesagt, so, das kriegt der Niklas heute zurück. Ja, heute wird was passieren, da werde ich mich rächen an dem, was sein Ururgroßvater getan hat. Ein fürchterliches Gottesbild ist es auch, wenn man es so auslegt und den Text falsch versteht. Richtig verstanden wird hier auf eine, zugegeben, etwas archaische Art und Weise etwas deutlich gemacht, nämlich, dass es gewisse geistliche Gesetze gibt. Und es ist ein statistischer Fakt, dass es in jeder oder in Familien, wo etwas Sündiges oder wo ein Fluch, sage ich mal in Anführungszeichen, herrscht, dass sich das weiter zieht von Generation zu Generation. Zum Beispiel Alkoholkrankheit. Ja? Es ist statistisch bewiesen, dass wenn die Eltern oder der Vater alkoholkrank war, dass das auch die Gefahr erhöht, dass Kinder ebenfalls alkoholkrank werden. Oder nehmen wir Gewalt. Ja? Kinder, die in Gewalt erlebt haben, die sind statistisch gesehen viel gefährdeter, dass sie diese Gewalt dann auch an ihre Kinder weitergeben. Also auch wenn wir diesen Text furchtbar finden, er drückt etwas aus, was einfach ein statistischer Fakt ist. Nun ist es bei diesem Punkt ganz wichtig, dass wir verstehen, dass es auch noch ein zweites Gesetz gibt, nämlich, dass uns Jesus aus diesem Fluch befreien kann. Er sagt, wen der Sohn Gottes, also wen ich freisetze, der ist wahrhaftig frei. Und ich kenne viele, die aus solchen Familienverhältnissen stammen und die diesen Fluch eben nicht weitergegeben haben, weil sie bewusst zu Jesus gegangen sind und gesagt haben, ja, ich weiß, dass es dieses Gewaltproblem in meiner Familie gibt, aber ich möchte das nicht weitergeben. Ich möchte frei werden von diesem Fluch. Und Gott hat sie frei gemacht. Das ist möglich und das ist etwas, was wir anstreben sollten, wenn wir aus solchen Verhältnissen kommen. Und wir dürfen das voller Vertrauen tun, dass Gott uns dann auch befreit. Trotzdem wäre es naiv zu sagen, so etwas gibt es nicht, so ein Zusammenhang. Gerade dann rasselt man rein. Wenn man sagt, nö, so eine Fortsetzung, das kann es nicht geben. Und genau sowas haben wir hier auch in unserem heutigen Predigttext. Jesus will uns nicht drohen, er will uns auch nicht einreden, wir hätten einen bösen Gott, das haben wir nicht, wir haben einen liebevollen Gott. Aber es gibt gewisse Gesetzmäßigkeiten, die gelten. Und das geistliche Gesetz, was Jesus uns hier durch diesen Text vermitteln will, lautet: Wie du mit deinen Mitmenschen umgehst, das hat eine direkte Auswirkung auf deine Gottesbeziehung. Wenn du liebevoll mit anderen Menschen umgehst, dann kommst du automatisch in Kontakt mit Gott. Und das Gleiche gilt auch umgekehrt, wenn du in irgendeiner Form andere schlecht behandelst, besonders diejenigen, die schwächer sind als du, die vielleicht ja, körperlich oder seelisch ist das ja meistens bei uns oder strukturell dir unterlegen sind und du behandelst sie schlecht, dann wird das deine Gottesbeziehung massiv negativ beeinträchtigen. Dann wendet Gott dir den Rücken zu, um es mal knallhart zu sagen. Und ob du das glaubst und ob du das gut findest oder ob das deinem Gottesbild entspricht, das ist völlig egal. Es ist ein geistliches Gesetz. Vers 34, da heißt es, da sagt Jesus, dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Also es geht hier um das Reich Gottes. Und das habe ich schon häufig gesagt, das Reich Gottes ist identisch mit Gottes Gegenwart. Also dieses Reich Gottes ist schon hier auf der Erde präsent. Wir können jederzeit in Gottes Gegenwart treten, aber natürlich im zukünftigen Leben nach dem Tod wird diese Gegenwart Gottes so rein und klar sein, wie es jetzt hier nicht möglich ist oder wie wir es uns jetzt hier gar nicht vorstellen können. Und Jesus sagt, dieses Reich Gottes, diese Gegenwart Gottes, die wird euch geöffnet, wenn ihr eure Mitmenschen liebevoll begegnet. Und so lautet der Titel der heutigen Predigt: Not lindern und Christus begegnen. Indem wir Not anderer lindern, begegnen wir dadurch Christus. Dieses geistliche Gesetz wollen wir uns näher anschauen und versuchen zu verstehen, wie es funktioniert. Zunächst einmal ist die Voraussetzung wichtig. Es geht darum zu helfen, aber nicht aus Zwang, sondern aus dem Geist Gottes heraus. Das ist eine wichtige Voraussetzung, dass wenn wir Not lindern, wenn wir etwas tun für unsere Mitmenschen, dass wir es nicht aus irgendeinem Druck, aus irgendeinem Zwang heraus tun, sondern aus dem Geist Gottes heraus. Wir sehen in dem Gleichnis, dass hinter den Taten der Gerechten kein Kalkül steckte, kein innerer oder äußerer Zwang. Ich lese das nochmal vor hier in Vers 37. Da heißt es, dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Hab keine Ahnung, was du meinst. Und wann haben wir dich fremd gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Kann mich nie erinnern, sowas gemacht zu haben. Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Die wundern sich, dass Jesus ihnen das sagt. Es steckt also hinter ihrem Handeln keinerlei Kalkül. Sie kommen da nicht mit einer Liste in den Thronsaal rein und sagen, hier, ich habe alles getan, was du mir aufgetragen hast, ich komme jetzt in den Himmel, ich möchte neben dem und dem wohnen. Mach das bitte mal klar. So kommen die nicht rein, sondern die haben das spontan gemacht. Die haben das nicht mit einem Zweck gemacht. Und das ist auch für uns wichtig. Wenn wir durch gute Taten Segen haben wollen, dann dürfen diese Taten nicht aus Schuldgefühlen herauskommen, zum Beispiel. Ja? Also wenn du sagst, ich tue etwas, vielleicht hier in der Gemeinde oder ich helfe meinen Eltern oder was auch immer, aber ich tue das aus Schuldgefühl heraus, weil ich mich da irgendwie gedrängt zu fühle, weil mir eingeredet wurde, das musst du machen, sonst bist du böse. Wenn das der Mechanismus ist, dann wirst du dadurch keinen Segen bekommen. Auch wenn man auf Lohn schielt und sagt, ich tue das jetzt, aber ich möchte sofort in der nächsten Gemeindestunde dafür gelobt werden. Das reicht auch nicht, wenn mir das einmal gesagt wird, sondern das möchte ich zweimal haben und ich möchte es auch mehr haben als Schwester XY, weil ich möchte schon da auch was von haben. Das sind alles menschliche Regungen. Ich sage nur, mit so einer Erwartung gibt es keinen Segen Gottes, sondern der Segen Gottes ergießt sich dann, wenn wir all das Gute aus dem Heiligen Geist heraus tun. Das heißt, wenn wir Impulse von Gott in unserem Herzen empfangen und auf Grundlage dieser Impulse handeln, dann werden wir Segen erfahren. Dann kriegen wir vielleicht den Impuls, Niklas, in der Gemeinde ist das deine Aufgabe. Und du weißt, dass das Gottes Stimme ist, die zu dir gesprochen hat. Und dann weißt du, dass du das Richtige tust und dass du das tust, was Gott von dir möchte. Und dadurch erlebst du Segen und Freude, weil du weißt, ja, das ist genau das, was Gott will. Das ist der Mechanismus, wie Segen ausgeschüttet wird. Gott spricht dabei mit sanfter und leiser Stimme. Ganz anders als unsere festgefahrenen Denkmuster, unsere Schuldgefühle und der Zwang, der in uns ist. Der ist laut, der ist deutlich. Da heißt es, ja, das musst du machen, du musst es machen, du musst es machen. Laut und deutlich klingt diese Stimme. Warum? Weil sie uns vielleicht schon von unseren Eltern eingepflanzt wurde. Dann hat sich das tausend, millionenfach wiederholt in unserem Kopf und dann ist das so drinne. Und dann ist es so ein Zwang geworden, du musst das tun. Und diese laute Stimme einmal zu ignorieren und zu sagen, das ist doch nur das, was mir eingebläut wurde, das möchte ich gerade einmal nicht tun. Ich möchte stattdessen auf die leise Stimme hören, die Stimme Gottes, die mir sagt, tu dies, tu jenes. Das gibt mir Segen. Also, um das mal vielleicht an einem Beispiel deutlich zu machen. Es gibt ja manchmal so Familienkonstellationen, wo die Eltern, ne, das Kind ist schon erwachsen und die Eltern haben irgendwie so einen Schuldgefühlmechanismus aufgebaut und sagen, du musst dies und das tun, du musst immer kommen und so. Und dann kriegt man einen Anruf und dann sagen die Eltern oder sagt die Mama, komm doch mal wieder vorbei. Und man merkt so, okay, da greift dieser Mechanismus, der da drin ist. Ne? Und dann sagt man einmal ganz bewusst, nee, ich kann nicht gerade. Ich habe eine stressige Zeit, geht nicht. Und dann geht das Gewitter natürlich los und es donnert und die Wogen schlagen hoch. Aber man lässt das mal ganz bewusst über sich ergehen und sagt, ja, das ist diese laute Stimme, der möchte ich nicht folgen. Und wenn sich die Wogen geglättet haben und alles, irgendwann vielleicht kriegt man den Impuls und sagt, und die leise Stimme Gottes sagt, schau doch mal bei deinen Eltern vorbei. Und dann geht man spontan zu einem Besuch und das ist plötzlich gesegnet, weil da nicht dieser Zwang hintersteckt, weil man nicht dieses Gefühl hat, ich muss, sondern man tut es aus freien Stücken, weil der Geist Gottes einem leitet. Dieses Prinzip ist wichtig und es ist wichtig, dass wir da unterscheiden und nicht etwas aus Zwang oder Schuldgefühlen tun, sondern uns aus dem Geist Gottes führen und leiten lassen. Wir müssen also offen werden für den Geist Gottes. Und wenn uns das gelingt, dann beginnt der Segen in Strömen zu fließen. Dann sind wir offen für den Geist Gottes und gleichzeitig auch offen für unsere Mitmenschen. Denn interessanterweise liegt beidem die gleiche Grundhaltung, die gleiche Haltung zugrunde. Sowohl wenn ich offen bin für Gott, als auch wenn ich offen bin für meine Mitmenschen, das ist genau die gleiche seelische Grundeinstellung. Und ich würde sie mal als innere Gelassenheit bezeichnen. Also Gelassenheit in dem Sinne, dass ich das, was mich sonst so beschäftigt und im Griff habe, einmal loslasse. Dass ich die Ängste, die ich habe, oder auch die Ziele, auf die ich mich fixiere, dass ich das einmal beiseite lege und innerlich ruhig werde, innerlich gelassen. Und sage, ich muss einmal gar nichts tun und ich will auch gar nichts erreichen, ich bin einfach nur hier. Das ist die optimale seelische Haltung, in der Gott dir begegnet. Und es ist die optimale seelische Haltung, in der du den Blick für deinen Mitmenschen gewinnst. Wir sind ja ganz oft fixiert in unserem Leben. Ich weiß nicht, ob euch das so klar ist, aber wir haben eigentlich immer ein Ziel. Sobald das eine erledigt ist, rückt sofort das nächste in den Blickpunkt. Sobald mich die eine Sache nicht mehr beschäftigt, taucht das nächste Problem auf und wir denken immer, naja, das ist ja gemein, das eine Problem ist gerade weg und jetzt ist schon wieder das nächste gekommen. Das hat aber was mit uns zu tun, mit unserem Denken, dass wir immer auf was fixiert sein müssen, immer auf ein Problem, was wir im Blick haben. Und diese Haltung versperrt uns eben den Blick für meinen Nächsten und den Blick für Gott. Versteht mich nicht falsch, ne? Also man muss natürlich schon sich auf was fokussieren, um überhaupt sein Leben auf die Reihe zu bekommen. Wenn wir arbeiten, dann erwartet der Arbeitgeber, dass wir auf der Arbeit gewisse Dinge tun und da müssen wir uns drauf fixieren. Oder wenn wir überleben wollen, dann müssen wir was essen und dann müssen wir uns auch schon drauf fixieren, dass wir da was einkaufen und was kochen. Anders geht's nicht. Aber was ich meine ist, dass es wichtig ist, da ein Gegengewicht zu schaffen. Da ist dieses Fokussieren, das ist absolut notwendig, aber es muss auch ein Gegengewicht geben, diese innere Gelassenheit. Das heißt, immer wieder Zeiten sich zu nehmen und zu sagen, ja, da löse ich diese Fokussierung einmal auf. Da interessieren mich meine Probleme erstmal nicht und da interessiert mich auch nicht, ob ich morgen genug zu essen habe, sondern da bin ich einfach innerlich gelassen, still und ich lasse meine Seele weiten. Das ist ganz wichtig, weil dieses Fokussieren, das ist eine Verengung der Seele, kann man sagen. Und das ist notwendig, um praktisch zu leben, aber es ist genauso notwendig, dass sich diese Verengung auch einmal löst und dass wir uns so öffnen können, sensibel sind für Gott und gleichzeitig für unsere Mitmenschen. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten, die hängen ganz eng miteinander zusammen. Das fördert sich beides gegenseitig und es ist unmöglich, in dem einen Bereich super gut zu sein und dem anderen schlecht, sondern das sind Bereiche, die bedingen sich gegenseitig. Meine Liebe zu Gott und meine Liebe zum Mitmenschen. Es ist der Geist Gottes, der mir die Impulse gibt, andere Menschen zu lieben und ihnen etwas Gutes zu tun. Und dort, wo ich jemanden in Liebe begegne, da begegne ich gleichzeitig immer auch Gott. Das ist eigentlich eine Kernlehre von Jesus, von unserem Rabbi und Meister. Dass er sagt, Religion ist, oder Jesus lehrt uns keine Religion, wo Alltag und so das Sakrale auseinanderfällt, getrennt ist, sondern das gehört zusammen. Und er sagt uns, wir treten in Gottes Gegenwart, indem wir andere lieben. Also stellt euch vor, ihr geht da durch Hamburg und dann seht ihr da eine ältere Frau, die stolpert, liegt auf dem Boden und ihr geht da schnell hin, helft ihr hoch und dann guckt ihr euch in die Augen und die Frau sagt, vielen, vielen Dank. Und du schaust zurück und sagst, das habe ich gern gemacht. Und in diesem Augenblick ist eine Verbindung zwischen euch. Das, was die Bibel Liebe nennt. Und in diesem Moment kommt ihr Gott nahe. Da seid ihr Gott nahe. Das ist der Atem Gottes, den ihr dort fühlt. Du kannst Gott nicht intellektuell festnageln. Du kannst keine Definition von Gott machen, beziehungsweise es bringt nichts, eine Definition von Gott zu machen. Deswegen hast du noch lange nicht Gott, nur weil du eine Definition im Kopf hast von Gott. Aber wenn du in solchen Situationen einfach Liebe zulässt, sage ich mal, dann bist du Gott so nahe, wie du es nur sein kannst auf dieser Erde. Und dieser Zusammenhang ist so wichtig zu verstehen, weil wenn man das versteht, dann ist Gott nicht mehr getrennt von meinem Alltag, sondern dann passieren viele kleine Momente, wo der Hauch Gottes durch mein Leben weht. Wo ich plötzlich merke, ja, hier ist Gott gegenwärtig. Einfach nur, weil ich einem Nachbarn vielleicht liebevoll gegrüßt habe oder jemand einem kleinen Gefallen getan habe oder jemand tut mir einen kleinen Gefallen und so fließt die Liebe Gottes. Wenn wir da so einen Haken reinkriegen und das verstehen, dann kann eine Entwicklung stattfinden und wir können mit der Zeit ein geistliches Gespür dafür entwickeln, und Christus in anderen Menschen erkennen. Das ist das, was Jesus uns hier durch dieses Gleichnis vermitteln möchte. Er sagt in Vers 40, oder in Vers 40 heißt es, darauf wird der König ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus sagt also, ich stecke in jedem von euch. Ich stecke in jedem Menschen. Und was ihr anderen antut, das tut ihr auch gleichzeitig mir an. Im Johannesevangelium sagt Jesus an mehreren Stellen, ich bin das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Oder ich bin die Auferstehung und das Leben. Das dürfen wir nicht abstrakt verstehen, so ein metaphysisches Leben da, was irgendwie hinter der Milchstraße existiert, sondern das ist das Leben, was uns leben lässt, was dich leben lässt. Und wenn man sich das einmal klar macht, dann ist niemand getrennt von Gott. Niemand ist in dem Sinne getrennt von Christus, sondern du lebst, weil das Leben dich im Leben hält. Ja? Du könntest nicht leben, wenn das Leben nicht deinen Körper pulsieren, durchpulsen würde, wenn die Zellen nicht funktionieren würde, wenn das alles, die Organe nicht ineinander greifen würde. Wer tut das? Was ist das Prinzip dahinter, dass das funktioniert? Es ist das Leben. Und Christus sagt von sich, ich bin dieses Leben. Natürlich erkennt nicht jeder dieses Leben im gleichen Maße. Es gibt Leute, die haben keine Ahnung davon, dass das Christus ist. Und das ist ein Riesennachteil für sie. Und nicht jeder empfängt diesen Geist des Lebens. Ja? Und trotzdem ist er in jedem von uns. Es ist nicht möglich, dass man getrennt von Gott ist. Denn wenn man getrennt von Gott ist, würde man gar nicht existieren. Das Leben, das mich durchdringt, durchdringt jeden Menschen. Und das zu erkennen, ist ein innerer Prozess. Indem wir lernen, in jedem Menschen eben auch Christus wahrzunehmen, dieses Leben. Wie gesagt, ein Prozess. Meistens fängt es so an, dass wir Christus zunächst einmal in bestimmten Situationen wahrnehmen. Beim Jugendgottesdienst, wo der Jugendpastor so eine tolle Predigt hält und dann kommt so ein berührender Lobpreis. Da spüre ich Jesus. Und dann bin ich nach vorne gegangen und habe mich entschieden. In einer bestimmten Situation. Immer wenn ich stille Zeit mache, dann spüre ich, dass Jesus da ist. Immer wenn ich in der Christuskirche sitze, weiß ich, jawohl, Gott ist gegenwärtig. Dieser Prozess soll aber weitergehen. Und häufig ist dann der nächste Schritt, dass man merkt, dass dieser Christus gar nicht an bestimmte Orte oder an bestimmte Prediger gebunden ist, sondern dass der Heilige Geist in meinem Herzen wohnt. Dass immer da, wo ich bin, auch Gott ist, weil Jesus in meinem Herzen lebt. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich den nächsten Schritt tun, nämlich erkennen, dass dieses Leben, Christus, auch im anderen existiert. Vielleicht erkennen Sie es nicht, vielleicht wissen Sie darum nicht und trotzdem ist Jesus da. Und wenn ich diese Sicht gewinne, dann habe ich ein völlig anderes Verhalten. Dann verstehe ich dieses Notlindern auf eine ganz andere Art und Weise. Dann geht es nämlich nicht mehr darum, irgendetwas, eine schwierige Aufgabe zu tun und irgendeinen Zwang zu folgen, sondern dann ist das ein Resultat einer geistlichen Sichtweise. Wenn ich verstehe, dass in dir Christus lebt, dann gehe ich mit dir völlig anders um und dann helfe ich auch auf ganz andere Art und Weise. Und diese Erkenntnis führt dazu, dass es keinen säkularen und religiösen Bereich mehr gibt. Dann ist kein Unterschied mehr zwischen einem Menschen am Mittwoch in Liebe zu begegnen und einem Lobpreisteil am Sonntagmorgen, weil ich es immer mit Christus zu tun habe. Dann kann ich ein tiefes Bibelgebet haben oder mit meinen Freunden Skat spielen, das macht keinen Unterschied, weil immer habe ich es mit Christus zu tun. Auf dem Weg dorthin brauchen wir Bibelarbeit und brauchen wir Gottesdienst und brauchen wir die Vergewisserung, dass Jesus da ist. Aber wir wollen das öffnen und Jesus in unserem Alltag so begegnen. Not lindern war oder ist Thema der Predigt. Und wir haben mit der Frage gestartet, macht das überhaupt Sinn? Aber wenn wir das so durchdenken, müssen wir sagen, ja, es macht immer Sinn. Es macht auch Sinn, wenn es null Ergebnisse erzeugt. Selbst wenn die Geschenke, die wir da packen für die ukrainischen Kinder, in einem Lagerhaus verbrennen. Trotzdem wäre es absolut sinnvoll, dass wir sie packen. Und zwar deswegen, weil wir dadurch Jesus begegnen, wenn wir es aus dem Heiligen Geist heraus tun. Indem wir Not lindern, begegnen wir Jesus. Das haben wir uns heute angeschaut und ich möchte noch einmal die wichtigen Punkte wiederholen. Ganz wichtig ist die Voraussetzung, mit welcher Einstellung du das tust. Wenn du es aus Zwang tust, aus Schuldgefühlen heraus, dann entwickelt sich dadurch kein geistlicher Segen. Sondern der geistliche Segen kommt erst dann, wenn du es aus dem Heiligen Geist heraus tust. Wenn du die stille, sanfte Stimme spürst und daraufhin handelst, dann fließt der Segen Gottes. Und dann entwickelt sich etwas Wunderbares, nämlich, dass da die Liebe zu Gott und die Liebe zum Menschen so ineinander greift. Wir werden merken, dass die Offenheit, die ich brauche, um Jesus zu begegnen, genau die gleiche Offenheit ist, mit der ich andere Menschen liebe. Dann bedingt sich das gegenseitig. Dann kommt plötzlich Gott in meinen Alltag, weil ich Situationen habe, wo ich Menschen in Liebe begegne. Ganz einfache, kleine Situationen, wo ich merke, hier ist die Liebe Gottes da und ich spüre das. Wenn ich dafür einen Blick habe und das gewinne, dann kann sich eine Haltung in mir festsetzen, die sagt, Christus ist im anderen gegenwärtig. In jedem Menschen ist das Leben. Und ich möchte dieses Leben ehren und diesem Leben begegnen, dadurch, dass ich anderen helfe. Ich möchte diese Predigt mit einem Lied beenden, das wir jetzt gemeinsam miteinander singen. Und ich finde, dieses Lied macht so schön deutlich, was wir eigentlich ausstrahlen sollen als Christen. Diese Liebe zu anderen, die uns dann auch zur Liebe zu Gott führt. Und das Lied, was wir gemeinsam miteinander singen wollen, heißt Seid fröhlich in der Hoffnung.